Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Kfz im Steuerrecht. Wir sind angelangt beim zweiten Teil zu diesem Thema. Im ersten Teil hat euch unser Experte Thomas Berghofer von der Hofleitinger Steuerberatung einen groben Überblick gegeben, warum man zwischen BKW und Kombis unter Kategorie LKW unterscheidet. Er hat uns gesagt, wann man einen Vorsteuerabzug machen kann, wie es mit der Angemessenheitsgrenze und der Luxustangente aussieht. In der heutigen Folge wollen wir schauen, welche Förderungsmöglichkeiten gibt es, wie schaut es mit Sachbezug und Fahrtenbuch und vielleicht kommen wir auch zum Thema Leasing. An dieser Stelle willkommen, welcome back, Thomas. Starten wir gleich ins Thema mit den Förderungen, oder?
Servus Simone, ja, spannendes Thema. Wir haben ja noch einiges übrig gelassen für heute. Und wie schon erwähnt, ist das Thema Kfz sehr vielschichtig. Deswegen müssen wir das wahrscheinlich eh stückweise abarbeiten, um die Verwirrung nicht komplett perfekt zu machen. Schauen wir bei den Förderungen, was man da konkret tun kann. Beginnen wollte ich eigentlich mit dem Thema Investitionsfreibetrag, weil das doch auch sehr gängig ist. Und hinsichtlich des Investitionsfreibetrags kann ich mal berichten, dass da nur ein IFB möglich ist, wenn bei PKWs null CO2-Ausstoß.
Vielleicht ganz kurz, was ist ein Investitionsfreibetrag?
Ein Investitionsfreibetrag ist im Prinzip eine Investitionsförderung, wo bestimmte Anlagenkategorien, die ich benötige, was weiß ich, körperliche Wirtschaftsgüter, zumindest 4 Jahre Nutzungsdauer, wenn ich mir die anschaffe, erhalte ich in Abhängigkeit der Beschaffenheit des Anlagegutes, wenn es ein normales Anlagegut ist, das jetzt nicht gesondert gefördert ist, zusätzlich steuerlichen Aufwand in Höhe von 10%, wenn es ökologisch noch förderbar ist, sogar einen zusätzlichen Aufwand steuerlich von 15%. Das heißt, das hilft mir Steuern sparen. Üblicherweise wird das in der Mehr-Weniger-Rechnung außerbücherlich berücksichtigt und ist daher ein zusätzlicher Anreiz, um vielleicht Dinge, die ich ohnehin vorgehabt habe, dass ich die dann am Jahresende im Jahr anschaffe, tatsächlich auch realisiere diese Investitionen, weil ich damit auch gleichzeitig Steuern sparen kann hinsichtlich dieses IFBs gedacht. Ja.
Gut, und jetzt der IFB im Bezug oder im Zusammenhang mit dem Kfz?
Da habe ich grundsätzlich ein Schwarz-Weiß-Denken. Ja, bei den PKWs sage ich, IFB geht unter Umständen, nämlich dann, wenn ich emissionsfreie Fahrzeuge habe. Und hier habe ich eine steuerliche Obergrenze eben von diesen 33.333,33. Die Schnapszahl kennen wir schon von der letzten Folge. Ergibt sich aus der Bruttoanschaffungsobergrenze von 40.000 Euro, Vulgar Angemessenheitsgrenze. Mehr Bemessungsgrundlage lässt mir quasi der Steuergesetzgeber da nicht zu. Das heißt, ich kann mir da, wenn ich ein E-Auto habe, maximal von diesen 33,333 15% zusätzlicher steuerlichen Aufwand holen, was aber auch schön ist. Ja.
Besser als nichts. Wie schaut es bei den LKWs aus?
Da geht es auch unter Umständen. Das, ich sage mal, trickreiche bei der ganzen Geschichte ist, dass in den definitiv nicht förderfähigen Aufzählungen im Gesetz von den LKWs nichts drinnen steht. Aber es gibt da eine ganz trickreiche sogenannte FETA-Verordnung. Das hat nichts mit dem griechischen Käse zu tun, sondern das ist die Verordnung gemäß fossile Energieträger-Anlagen-Verordnung, die dann so abgekürzt wird und steht dann explizit drin, dass Fahrzeuge, also auch LKWs mit fossilen Brennstoffen betrieben, nicht IFB-förderfähig sind. Das heißt, ich brauche da auch einen Null-Emission-LKW, ob der mit Wasserstoff fährt oder mit Strom. Beides ist denkbar, aber ich kann eine mit Diesel betriebene LKW-Flotte jetzt nicht IFB-fähig machen.
Und Hybrid fällt auch wieder raus aus der Kategorie.
So ist es, weil null CO2 heißt null CO2 und nicht wenig CO2. Das heißt, von der Seite sind die Hybride weder noch. Ja, also da sage ich mal, CO2-Emission hat ja auch Auswirkungen auf andere steuerliche Sachverhalte. Da hilft mir das dann schon, wenn ich einen Hybriden habe. Beim IFB hilft mir der Hybrid nichts.
Wie schauen wir aus beim Gewinnfreibetrag? Auch so eine Förderung, die man ja in Anspruch nehmen kann, oder?
Grundsätzlich ja, beißt sich ein bisschen mit dem IFB, wie wir schon mal berichtet haben. Wenn ich aber einen Gewinnfreibetrag geltend machen will, dann bin ich da leider auf dem Holzweg, weil die Vorschriften für den Gewinnfreibetrag das nicht vorsehen. Es sei denn, ich habe ein Fahrschulauto oder Taxis und auch da in dem Fall die Obergrenze von 40.000. Das heißt, da können wir von Gewinnfreibetragsseite, was das Thema PKW betrifft, eigentlich kurz und schmerzlos sagen, in den meisten Fällen nein. Bei den LKW schaut es da besser aus, da können wir sagen, ja, funktioniert.
Das und auch ohne Einschränkungen.
So ist es, ja. Das heißt, von der Seite her, Gewinnfreibetrag bei LKW ist grundsätzlich denkbar.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
Kommen wir jetzt zum Thema Sachbezug bei Privatnutzung durch Mitarbeiter bei den Firmenautos. Auch so ein beliebtes Thema, wo man immer genau aufpassen muss, fällt überhaupt ein Sachbezug an? Ja, und wenn ja, eben in welcher Höhe oder ist die Kategorie Auto sachbezugsfrei? Gibt es da auch Unterschiede zwischen PKW, Kombis und LKW?
Natürlich gibt es das, weil es wäre sonst zu einfach. Ja.
Schade.
Wesentlich ist einmal beim Sachbezug, reden wir jetzt einmal von PKW und den Kombis, dass auf den Zeitpunkt der Erstzulassung eigentlich Bezug genommen werden muss, weil es geht um den CO2-Ausstoß. Ja. Grundsätzlich ist es so, Fahrzeuge, die kein CO2 emittieren, sprich E-Autos oder Wasserstoffbetriebene, haben keinen Sachbezug. Das ist mal die positive Nachricht vorab. Ja. Bei den Fahrzeugen, die CO2-Emissionen haben, das ist ganz normale Benziner, Diesel, ist ebenfalls auf den Zeitpunkt der Erstzulassung abzustellen, was die Vorschriften betrifft mit CO2-Emissionen. Weil an der CO2-Emission des Fahrzeuges abhängig gibt es dann zwei Kategorien. Nämlich den 1,5%igen Sachbezug von den Anschaffungskosten, der monatlich hinzugezählt wird zum Gehalt. Das sind dann maximal 720 Euro monatlich. Oder der 2%ige Sachbezug, wenn ich die CO2-Grenze, die zum Zeitpunkt der Erstzulassung gegolten hat, überschreite. Dann habe ich maximal 960 Euro monatlich Sachbezug. Wobei ich da vielleicht noch bemerken wollte, dass das durchgedacht heißt, maximale Bemessungsgrundlage für den Sachbezug sind fiktive Anschaffungskosten von 48.000 Euro. Das heißt, das sind nicht dieselben Anschaffungskosten, wie man bei der Angemessenheitsgrenze hat. Da haben wir ja von 40.000 Euro gesprochen. Beim Sachbezug reden wir jetzt von 48.000 Euro, die maximal hinzugerechnet werden. Das hat aber was Positives. Wenn ich ein sehr hochpreisiges Auto habe, kriege ich trotzdem den Sachbezug nur festgelegt von 48.000 Euro und da die 2%, das heißt maximal 960 Euro. Ich brauche nicht rechnen, 2% von 80.000 Euro zum Beispiel. Also das ist von der Seite her das Ende der Fahnenstange. Wenn ich weniger Kilometer fahre als 500 monatlich oder maximal 500 monatlich, dann besteht die Möglichkeit, den halben Sachbezug nur hinzugerechnet zu bekommen.
Das gilt aber nur für Privatfahrten, oder? Oder werden die 500 Kilometer monatlich privat und betrieblich
so
zusammengezählt?
Da war jetzt zu schnell im Kontext dazu. Es geht natürlich um das, der Sachbezug ist ja für die Privatnutzung durch den Mitarbeiter gedacht und so der Mitarbeiter maximal 500 Kilometer im Monat Privatfahrten durchführt mit diesem Firmenfahrzeug, dann ist ein halber Sachbezug darstellbar, wobei die Voraussetzung ist, dass er natürlich ein Fahrtenbuch führen muss, damit man das auch nachweisen kann.
Das heißt, ist der Mitarbeiter über den 500, dann fällt der volle Sachbezug an und dann ist aber egal, wie viele Kilometer der Mitarbeiter mit dem Auto fährt,
so
oder?
So ist es. Mhm. Das heißt, wenn ich den halben Sachbezug haben will, brauche ich ein lückenloses Fahrtenbuch. Habe ich dieses Fahrtenbuch nicht, dann wird von der Finanz automatisch der volle Sachbezug im Ausmaß von 1,5 oder 2,0% hinzugerechnet, je nachdem, welche Kategorie Auto ich jetzt fahre. Anders schaut es aus beim Sachbezug bei den LKWs. Dort war in der Vergangenheit lange Zeit die Rechtsmeinung vertreten, dass Pritschenwagen, Kastenwagen, Kleinbusse sachbezugsfrei sind, weil sie dann gemeinhin als Spezialfahrzeuge galten, die man ja für Privatnutzung nicht verwenden kann. Diese Rechtsmeinung hat sich jetzt geändert. In den Erlässen hat die Finanz jetzt festgeschrieben, dass Pritschenwagen und Ähnliches durchaus auch sachbezugspflichtig sind. Es sei denn, die Fahrzeuge sind so speziell von ihrer Beschaffenheit, dass eine Privatnutzung de facto ausgeschlossen werden kann.
Was wäre das zum Beispiel?
Ja, das könnten sein Abschleppwagen oder irgendein 40-Tonner LKW-Zug, mit dem kann ich am Wochenende sowieso nicht fahren, oder beispielsweise auch ein Leichenwagen. Also es ist wahrscheinlich nicht sehr wahrscheinlich, dass ich mit einem Leichenwagen dann auf Urlaub fahre mit meiner Familie, obwohl Platz genug wäre. Aber von der Seite ist da die Grenze jetzt anders gezogen worden, neu gezogen worden. Davor war es so, dass eben zum Beispiel der klassische Pritschenwagen, den man durchaus vielleicht verwenden kann, um mal Einkäufe zu erledigen oder einen Kastenwagen, dass der mittlerweile sachbezugspflichtig ist, es sei denn, ich fahre nur von zu Hause direkt zur Firma oder zur Baustelle. Wenn ich aber andere Fahrten habe, dann sind diese ebenfalls sachbezugspflichtig.
Und gelten da dann für die Privatnutzung die gleichen 1,5 bzw. 2,0% der Anschaffungskosten?
Hier gelten eigentlich die gleichen Vorschriften grundsätzlich. Doch hier gilt kein Sachbezug, wenn null CO2. Das heißt, wenn ich einen Fiskal-LKW habe, der strombetrieben ist, ein E-LKW, dann fällt ein Sachbezug nicht an.
Und im Zusammenhang mit dem Sachbezug taucht ja auch immer das Fahrtenbuch auf. Wie schaut es damit aus?
Es ist natürlich ein Kapitel für sich, das Fahrtenbuch. Speziell bei Betriebsprüfungen wird immer wieder über das Fahrtenbuch auch gesprochen. Erstens, gibt es überhaupt eins? Zweitens, wenn ja, wie wird es geführt? Ist es lückenlos? Oder haben wir da durchaus Graubereiche, wo man sagt, da wurde nicht genau aufgezeichnet? Und in welcher Form wird es geführt? Wenn es auf Excel-Basis geführt wird, dann hat die Finanz die Freiheit, das eigentlich zu verwerfen, weil durch diese Möglichkeit, dass ich jederzeit eine Excel-Aufzeichnung verändern kann, ist es quasi nicht dokumentenecht. Ich kann aber ein Fahrtenbuch dadurch auch auf Excel-Basis genauer verifizieren, wenn ich Belege habe, wo ich dann Kilometerstände korrespondierend zum Fahrtenbucheintrag dokumentiert habe, etwa irgendwelche Service-Hefts-Eintragungen, die mit dem Datum und den Kilometern zusammenpassen mit dem Fahrtenbuch, oder irgendwelche Tankrechnungen habe, die dann tatsächlich bestätigen, dass ich an dem Tag um die Uhrzeit vor Ort war, weil da habe ich dann von der Tankstelle den Tankbeleg mit Ortsangabe. Aber ein Fahrtenbuch auf Excel, wie gesagt, ist angreifbar, aber noch schlechter ist gar kein Fahrtenbuch zu haben, weil dann die Finanz automatisch Schätzbefugnis hat, beziehungsweise gewisse Dinge gar nicht ausstellbar sind, wie zum Beispiel ein kleiner Sachbezug, ein halber Sachbezug ohne Fahrtenbuch ist de facto nicht darstellbar. Ja.
Aber ich sehe schon, das Thema Fahrtenbuch könnte eine ganze eigene Podcast-Folge füllen, die wir ja mit einer Kollegin von dir schon gemacht haben. Das heißt, wir werden einfach diese Folge zum Thema Fahrtenbuch für euch in der Infobox verlinken. Aber um das abzukürzen, um quasi in den Genuss des halben Sachbezugs oder um dem Sachbezug da gerecht zu werden, Fahrtenbuch sowohl in der Kategorie BKW-Kombis als auch LKW ist zu führen. Punkt.
So ist es zwingend erforderlich. Von der Seite her, wie gesagt, verweise ich gerne auf die Folge von der Kollegin Jessica Gramani, die das sehr ausführlich dokumentiert hat. Ich glaube, das Thema Fahrtenbuch können wir damit hinter uns lassen und ich würde vorschlagen, wir könnten uns noch mit dem Thema Leasing näher befassen.
Thomas, Stichwort Leasing ist ganz gut, weil darüber möchte ich mich mit dir im nächsten Teil, nämlich im dritten Teil zum Thema Kfz im Steuerrecht austauschen. Vielleicht jetzt nochmal zusammenfassend. Wir haben heute eben kurz besprochen, welche Förderungen, sprich Investitionsfreibetrag, Gewinnfreibetrag man für Kfz im Steuerrecht quasi in Anspruch nehmen kann. Wir haben uns über den Sachbezug bei Privatnutzung durch den Mitarbeiter unterhalten und auch noch ganz kurz das Thema Fahrtenbuch angeteasert. Wenn wir jetzt vorausschauen, Thema Leasing, um was geht's da?
Ja, ein breites Feld. Im Grunde genommen geht es um die Miete von Kraftfahrzeugen und die steuerlichen Folgewirkungen daraus.
Wenn es jetzt zu den eben genannten Themen, Förderungen, Sachbezug, Fahrtenbuch, Fragen gibt, wie kann man dich am besten erreichen?
Unter thomas.berghofer@hoferleitinger.at.
Perfekt. Und natürlich könnt ihr eure Fragen zum Thema Auto, Steuern und Co. auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die ganz gerne an Thomas weiter. An dieser Stelle, Thomas, herzlichen Dank für den, wie immer, exzellenten Überblick. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss!
Tschüss!
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.